Willkommen zum Snogsalting Podcast. Ob Amazon FBA oder Shopify, wir liefern dir ehrliche und transparente Insights zum Thema E-Commerce mit Romy,
Johannes oder noch besser mit richtig geilen Interviewgästen.
Let's go!
Okay, dann willkommen zu unserem Podcast. Sarah, ich freue mich.
Ich freue mich auch sehr.
Ey, ich weiß gar nicht, wann das erste Mal war, als ich dich auf LinkedIn gesehen habe. Aber man kann ja schon zusammenfassend sagen, dass wir uns vor allem über LinkedIn kennen.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist ein Jahr her. Und ich glaube, unsere Podcast-Folge für meinen Podcast haben wir ungefähr vor einem halben Jahr aufgenommen, im Sommer oder im Herbst. Ja.
Ich glaube, ganz viele kennen dich auch so aus LinkedIn, Podcast etc. Wie beschreibst du, wenn du jetzt in Berlin, da kommst du ja her, wie beschreibst du auf einer Party, auch wenn es gerade Corona ist, was du beruflich machst?
Ich berate zum Thema Social Media und Influencer Marketing.
Wie ist das entstanden? Also wie kam es dazu, dass du eine Beraterin in dem jungen Alter, wie alt bist du, wenn
ich
frage?
Ich werde jetzt 23. Je nachdem, wann die Folge rauskommt, bin ich 22 oder 23.
Ja, Wahnsinn. Also in dem jungen Alter Beraterin zu sein. Tim hat mir noch so eine Zusammenfassung vorher geschickt, dass ich auch gut vorbereitet bin. Also danke nochmal, Tim. Ja. Wie kommt es, dass du mit 22, 23 Beraterin bist? Das ist ja schon crazy.
Ja, also ich habe tatsächlich angefangen so ein bisschen mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Also ich habe so angefangen, Bücher zu lesen und mich damit zu beschäftigen. Was kann man denn eigentlich noch so alles machen? Schon ein Jahr vor meinem Abi mit 17.
Das ist ja schon krass früh. Also
ja,
wie kam das so? Hattest du einfach Bock drauf oder hast du so ein Buch geschenkt bekommen, so The Big Five for Life und jetzt lese mal, oder?
Nee, ich bin über Freunde tatsächlich drauf gekommen, die Network Marketing gemacht haben, kennst du ja glaube ich auch. Und das war dann so ein bisschen so eine ganz neue Welt für mich und ich habe dann mein Abi gemacht, habe wie gesagt zu dem Zeitpunkt schon voll viel mich damit beschäftigt, was kann man eigentlich sonst noch so machen. Und vieles ist ja, oder vor 5, 6 Jahren, ich weiß nicht, ob du dich auch noch dran erinnerst, war es ja auch so Geld im Internet verdienen, voll unseriös.
Brutal.
So, und irgendwie bin ich dann in diese Influencer-Welt reingekommen, weil ich selbst halt super viel Social Media gemacht habe, also auch Instagram und so weiter. Und 2017 habe ich dann gemerkt, das war so ein Jahr nach meinem Abi, also jetzt vor 4 Jahren, krass, wie sich diese Influencer-Szene entwickelt. Es gibt Leute, die bauen sich wirklich über Instagram, über YouTube und so massive Reichweite auf und machen daraus ein Business. Also es wird immer interessanter für Werbepartner, für Unternehmen und da entsteht so eine richtige Branche draus. Und das habe ich halt alles so mitbekommen, aber ich konnte für mich noch gar nicht einordnen, okay, welche Rolle habe ich jetzt da drin.
War dein Ziel, so selber Influencerin zu werden?
Ziel würde ich nicht sagen. Also eine Zeit lang habe ich das schon gemacht. Ich habe ja auch in der Vergangenheit so mit Brands zusammengearbeitet, wie Hunkemöller oder so. Habe aber immer mehr gemerkt, mir macht es Spaß, auf der anderen Seite zu stehen. Also ich bin niemand, der gerne irgendwie jeden Tag jetzt, ich bin ja immer noch sehr aktiv, auch auf Social Media, auf LinkedIn, auf Instagram, aber ich bin niemand, der gerne irgendwie, hey ho, ihr Lieben, jeden Tag mein Leben, ja, so, weißt du, dokumentiert und irgendwie, ich finde es immer spannend, hinter Sachen zu sein. Und da bin ich dann nämlich auch in die Eventbranche reingekommen vor 3 Jahren und habe halt eben angefangen, Social Media Management zu machen. Das heißt, ich habe für Unternehmen den Social Media und vor allem Instagram-Auftritt, also das war immer so meine Plattform Instagram, gemacht. Oder ich war das Gesicht tatsächlich auch von vielen Accounts, zum Beispiel vom World Fitness Day. Das war ein Fitnessfestival, was 2-mal stattgefunden hat in Frankfurt. Sehr, sehr groß mit 20.000 Besuchern. So das erste Fitnessfestival, so ein bisschen parallel zu
FIBO. Was ist ein Fitnessfestival?
Ja, das ist der Witz. Du kennst ja bestimmt die FIBO.
Ja, ja.
Und die FIBO ist ja wirklich eine Messe. Mhm. Und da ist ja nicht viel mit Spaß und draußen und Festival. Und der World Fitness Day hat halt gesagt, wir wollen das beides. Wir wollen diesen Festival-Vibe, wir wollen draußen, wir wollen Spaß. Aber wir wollen halt auch diese Fitness-Influencer-Welt, die ganzen Fitnessmarken in Deutschland, die man kennt, keine Ahnung, Smilo, Dogs bis Schlag mich tot, kennst du ja wahrscheinlich auch alles, wollen wir mal auf einem, ja, so einem Fitnessfestival vereinen. Und das
hat es geklappt?
Ja, also das haben die 2 Jahre lang gemacht und dann auch verkauft an die Social Chain Group. Das ist ein größeres Investoren-Kollektiv in Deutschland auch oder international. Und jetzt die letzten Jahre konnte das natürlich nicht mehr stattfinden, jetzt letztes Jahr und dieses Jahr wegen Corona. Und da habe ich Social Media Management und Influencer Marketing gemacht. Und da bin ich.
Warst du dann bei denen angestellt oder war das dann auch schon da so immer, okay, die haben dich jetzt gebucht, so für 6 Monate?
Ja, Freelancer. Also da war ich noch gar nicht so unternehmerisch so weit, dass ich jetzt gesagt habe, ja, ich habe hier irgendwie 10 Kunden und ich bin jetzt Beraterin, sondern das war eher so Freelancer. Ich war immer selbstständig, ich war noch nie angestellt, aber das war so mein Weg da rein und habe mir dann da auch natürlich angefangen, ein Netzwerk aufzubauen an Brands, an Influencern, an Kontakten, bin dann zum World Club Dome gekommen. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Das ist auch Frankfurt, oder? Ja. Ist das auch Commerzbank Arena oder wie heißt die inzwischen
immer noch? Ja, nee, Deutsche Bank Park. So schlimm. Als Frankfurterin ganz, ganz schlimm. Nein, aber World Club Dome gibt es seit 8 oder 9 Jahren schon jetzt. Also,
das ist auch riesig, oder?
Ja.
Wie viele Leute gehen da hin?
160.000. An einem Wochenende, also 3 Tage. Gibt es, ja, wie gesagt, einige Jahre jetzt schon. Und da habe ich dann 2 Jahre lang auch das Influencer-Marketing gemacht. Das heißt, wir hatten wirklich bei einem Festival, das war halt das Maximum, hatten wir 400 Influencer. Und das ist halt wirklich crazy, weil du hast halt so ein riesiges Festival. Und in dem Festival haben wir dann nochmal eine eigene Welt, sage ich mal, für Influencer gebaut, einen eigenen Glam-Bereich und haben da halt wirklich unfassbar viele Influencer eingeladen. Und das war halt alles meine Verantwortung.
Das ist und aber auch, geil, oder?
Also ja, das Projekt, das ist ultra.
Das hört sich so nice an.
Das macht super viel Spaß. Und das fehlt mir auch aktuell am meisten Events mit Influencern. Das macht mir am meisten Spaß. Geht ja jetzt, letztes Jahr haben wir ein einziges gemacht. Ein kleineres Event mit Influencern, aber jetzt gerade fehlt mir das schon sehr, weil das halt so ein bisschen mein Background ist. Aber da habe ich dann 2019 gemerkt, okay, Influencer-Marketing ist das Thema, was mir am meisten liegt, was mir Spaß macht, wo Leute mich fragen und wo ich super beraten kann. Und dann habe ich angefangen, wirklich jetzt seit 2 Jahren Beratung zu machen. Das heißt, ich habe verschiedene Kunden, ich mache mit denen Workshops, ich führe die ins Thema Influencer-Marketing ein, ich betreue Influencer-Marketing langfristig bei denen. Genau, so ist das, sage ich mal, mein Thema geworden. Und ich habe halt ein unfassbar großes Netzwerk, alleine durch diesen Event-Background an Influencern in ganz Deutschland, weil ich viele schon persönlich mal gesehen habe oder so eben bei einem Event oder mit denen gearbeitet habe, die Nummer von denen habe, die Managements kenne. Aber ich mache kein Influencer-Management, das heißt, ich bin auch unabhängig. Ich habe nie ein Interesse daran, irgendwie einen Influencer zu vermarkten an ein Unternehmen. Weil die ganzen Management-Agenturen, wie jetzt zum Beispiel All In oder so, die haben ja ihre Influencer unter Vertrag, die wollen die vermarkten. Ich stehe aber immer auf Seite von dem Unternehmen, ich berate das Unternehmen, ich helfe denen, Influencer quasi zu finden, zu gewinnen und Influencer-Marketing zu verstehen. Und so bin ich dazu gekommen. Und während dieser ganzen Zeit habe ich halt auch immer meine Personal-Brand aufgebaut. Und da bin ich halt vor 2 Jahren ungefähr auf LinkedIn gekommen, habe gemerkt, LinkedIn voll unterschätzt, macht Spaß, Reichweite, mein Thema Social Media und Influencer Marketing ist da noch nicht so besetzt und habe dann einfach angefangen, da viel zu schreiben, viel zu posten. Und das kam ganz gut an.
ganz bescheiden natürlich.
Hat sich letztes Jahr ganz gut entwickelt und ich muss sagen, LinkedIn ist auch wirklich so meine Lieblingsplattform und ich meine, ich habe so viele coole Kontakte wie dich oder Celine oder tausende andere Leute, Adil, einer meiner wichtigsten geschäftlichen Kontakte, Adil Spy, über LinkedIn einfach nur kennengelernt, vor allem letztes Jahr. Deswegen, während dem ganzen Prozess habe ich halt immer weiter auch meine Personal Brand oder meine eigene Reichweite aufgebaut.
Ja. Bei deiner Beratungsagentur, wir haben ja mit Snox Halting auch viel Beratung und bei uns hat sich so entwickelt, am Anfang war es natürlich so Family, also Family nicht, aber so Friends irgendwie in der Namen Peer Group, so unsere ersten Kunden waren so Pure Lay und so, mit denen wir sehr, sehr eng waren, irgendwie aus Mannheim. Und dann hat sich so entwickelt und inzwischen ist es sehr viel bei uns so, schon auch viele Corporate-Unternehmen. Gerade heute Morgen hat mir L'Oreal wieder eine Mail geschrieben, so, was nice ist. Wie ist bei dir so der typische Kunde? Ist es auch so in Richtung Startups viel oder merkst du auch jetzt, gerade weil du Adil auch erwähnt hast, ich weiß, dass Adil, der macht TikTok-Beratung und macht es auch mit sehr, sehr großen Unternehmen. Ja, wie ist bei dir die Entwicklung und was auch vielleicht dein Fokus?
Ja, also ich habe ja schon erzählt, ich komme aus dem Event-Background, also eher so Startup und sehr kreativer Bereich oder Event-Business. Mittlerweile ist es ganz unterschiedlich. Also meine Kunden kommen eigentlich fast immer durch Empfehlung. Das heißt, ich werde empfohlen, was natürlich immer das Best-Case-Szenario ist. Oder die kommen auf mich zu. Also ich habe noch nie in meinem Leben aktive Kundenakquise machen müssen, zum Glück. Hoffentlich bleibt es
auch. Jawohl.
Aber sonst kommen die auf mich zu über Website, LinkedIn und so. Und das sind total unterschiedliche Marken und Themen. Ich habe meinen Hund.
Der macht es super.
Der wird betreut. Das sind ganz unterschiedliche Unternehmen. Mal ein Beispiel, zum Beispiel Hyundai ist ein großer Automobilmarkt.
Krank.
Konzern. Das ist natürlich eine ganz andere Zusammenarbeit als jetzt mit einem Startup aus Berlin, die vielleicht vor einem Jahr angefangen haben, im Beauty-Bereich sind, Team aus 10 Leuten. Also es ist unterschiedlich. Was ich jetzt gemerkt habe oder was sich rauskristallisiert hat, ist, es sind verschiedene Nischen. Also es kann Beauty sein, es kann Fashion sein, es kann Autos sein. Aber was sich rauskristallisiert, auch Möbel, ich habe zum Beispiel auch einen Kunden im Bereich hochwertige Möbel, Betonmöbel, das sind meistens Produkte, die schon hochwertig sind, also nicht so fast, also schnelle Produktion, günstig eingekauft, teuer verkauft oder auch Billigprodukte oder so gar nicht, sind eigentlich immer Produkte, die schon einen höheren Standard haben oder eine bisschen hochpreisigere Zielgruppe ansprechen.
Und wie muss ich mir jetzt vorstellen, so ein Hyundai, die kommen zu dir und dann haben die ein internes Influencer-Marketing-Team in der Regel und dann hilfst du denen vor allem, hey, wie sprechst du dir Influencer an? Wie sourcest dir die am besten? Oder was ist da so ein typischer, ey, Snox fragt bei dir an, was würdest du jetzt bei Snox als erstes machen?
Bei Snox? Was würde ich bei Snox als erstes machen? Status quo überprüfen. Generell bei Hyundai jetzt zum Beispiel, die sind halt auf mich zugekommen, klar, die machen schon Influencer-Marketing seit Jahren, auch zum Beispiel mit JP Performance oder so, also Leute, die man auch kennt. Die haben tatsächlich kein Influencer-Marketing-Team, die haben ein Marketing-Team, wo das mitbetreut wird, deswegen brauchen die dann auch immer wieder so externe Expertise, sag ich mal, von jemandem, der mehr im Thema drin ist wie mir. Und bei euch beispielsweise, ich habe ja auch mal Purelay zum Beispiel kurzzeitig beraten oder denen ein bisschen Input gegeben. Da ist dann immer eher so ein bisschen das Thema draufschauen von außen. Was kann man denn noch optimieren? Was kann man denn?
Was kann man bei Snox optimieren? Weil kurz zur Story, also wir können hier Real Talk sprechen. Ja. Influencer Marketing, das war, glaube ich, aus Marketing-Sicht einer der größten Fuck-Ups, was ich so gemacht habe in den letzten 2-3 Jahren. Wir haben verschiedene Sachen ausprobiert, wirklich auch schon Geld investiert und es hat nie funktioniert für uns. Und dann war ich so, zu diesem Punkt, kann man bestimmt in vielen Podcasts hören, ich weiß nicht, ob ich das auch in deinen gesagt habe, so, ey, Influencer-Marketing funktioniert nicht für uns, unsere Produkte sind zu unemotional, bla bla bla. Jetzt, wir haben seit Januar, muss man dazu sagen, Ricarda arbeitet bei uns, die hat davor das Influencer-Marketing bei Purelay geleitet. Wir sind cool, die ist in, sage ich mal, im Guten zu uns gewechselt, mit einer gewissen Pause, also da gar nichts Böses, das ist alles cool. Aber seitdem die bei uns ist, funktioniert Influencer-Marketing brutal gut. Ach, und was? Das ist, ja. und das ist mit unser größter so Wachstumstreiber gerade im Marketing. Also so, wir werden im nächsten Monat da auf jeden Fall so 6-stellig auf jeden Fall mit Influencer-Marketing im Monat Umsatz machen. Also ist schon auch ein ganz wichtiger Channel für uns. Und da habe ich gemerkt, ey, ich glaube, nahezu für jeden funktioniert Influencer-Marketing. Und da muss ich mich revidieren, da habe ich richtig verkackt. Aber was würdest du bei Snox anders machen oder was würdest du vielleicht generell machen? Ich weiß nicht, wie viel du jetzt weißt, was wir schon alles machen. Aber ja.
Ja, also mein letzter Stand ist eure Kooperation mit Justin.
Oh, das nee.
Seitdem, ich bin nicht so im Bilde, was ihr seitdem gemacht habt. Aber ich muss sagen, was mir so ein bisschen fehlt bei euch, wenn ich jetzt, ohne zu wissen, was jetzt in den letzten Monaten passiert ist, ist ein Brandface. Also jemanden, der wirklich eine nationale Relevanz hat und wo man sagt, das ist doch der. Also, das ist doch der und der macht Snox oder der trägt Snox.
Kannst du da ein geiles Beispiel geben? Welche Marke macht das richtig nice, wo man so ein Face dafür hat?
Calzedonia Pamela Reif. Beispiel, einfach nur ein Beispiel, was mir jetzt in den Kopf gekommen ist. Und wir haben jetzt zum Beispiel für einen Kunden von mir, die machen hochwertige Handtaschen, Produktion auf dem Niveau von Hermes, also gleiches Leder und so. Die sind in Japan schon sehr bekannt, heißen Bonaventura. Wir wollen die jetzt auf dem europäischen Markt etablieren, das ist gerade so mein wichtigster Kunde. Und da haben wir zum Beispiel Ann-Kathrin Götze, die Frau von Mario Götze, als Brandface. So, die hat halt nationale Relevanz, internationale Relevanz.
Was zahlt man für sowas?
Das kann ich nicht sagen.
Aber Barbie sind es dann so ein Jahresvertrag, oder?
Das ist ein 2-Jahres-Vertrag. Und natürlich aber über sechsstellig, die
Okay.
Ja. Und
testet ihr, sorry, da muss ich mal rein, testet ihr die dann vorher, weil was ist das für ein Commitment für eine Brand, sechsstellig zu sagen? Weil das ist so ein Punkt, wo wir gerade mit Harpern so ein Millionengesicht 2 Jahre an uns zu binden, so, man muss halt auch wissen, ob das funktioniert.
Was macht ihr für einen Umsatz?
Wir?
Ja.
Im Snox Gesamt, meinst du?
Ja, im Jahr.
Letztes Jahr so 15 Millionen, dieses Jahr 25.
Also ich glaube, es ist ein Zeitpunkt, wo es sich lohnen würde, auf jeden Fall. Die Frage ist ja mal, wie viel Marketingbudget gibt man generell aus und wie viel davon möchte man in Influencer investieren? Es gibt Marken, die machen Influencer-Marketing halt sporadisch nebenbei. Es gibt Marken, die setzen sehr viel auf Influencer-Marketing. In unserem Fall ist es so, jemand wie Ann-Kathrin Götze ist ja mehr als Influencer-Marketing. Das ist ja auch PR, das ist... Du gibst der Marke ein Gesicht, du assoziierst die Marke mit etwas. Und ich glaube, dass ihr, ehrlich gesagt, an einem Punkt seid, wo ihr euch das leisten könntet und müsstet.
Ja. Wen hast du im Kopf? Wer würde geil zu uns passen? Jetzt mal. Hose runter.
Snox. Also ich fand es ja schon richtig geil, muss ich sagen, was ihr mit Justin gemacht habt. Also da war ich wirklich so, habe ich gesagt, boah, das ist so eine geile Kooperation.
Ja.
Ich finde ihn aber ein bisschen zu nischig. Also nicht als Brandface, könnte ich mir nicht vorstellen. Da würde ich eher mit einem Sportler gehen. Also jemand, der auch Medienrelevanz hat. Oder einem YouTuber. Oh, lass mich mal überlegen, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Also ich hätte auf jeden Fall ein männliches Brandface im Kopf. Kein weibliches, weil ich finde Snox, ich assoziiere Snox schon eher männlich, sage ich mal, muss ich sagen.
Die besten Influencer, die bei uns gerade funktionieren, sind absolut Frauen.
Wer?
Also die aktuell Top-Performing ist Caro Kauer. Da, die haben wir vor 2 Wochen gebucht.
Habe ich jetzt auch überlegt zu buchen.
Also stark. Also wer das sieht, Caro Kauer wirklich, die macht, die also auch tolle Kooperationspartnerin. Ich habe jetzt nicht selber den Kontakt mit ihr, sondern bei uns jemand im Team. Brutal, wie die das macht, so professionell. Also wirklich, kann ich nur empfehlen. Caro Kauer, absolute Maschine. Ja, sonst, die nächsten Influencer, die wir buchen, sind gerade die Kim, Anna Johnson und so, die kommen jetzt nächsten Monat.
Ach, krass.
Also wir sind da gerade sehr im eher Mädelsbereich.
Wird ja aber auch voll am Investieren.
Ja, aber es funktioniert super.
Sehr gut. Nee, es freut mich voll. Oh, das erfüllt mein Herz, wenn die Influencer Nein, ich muss mal, also die Frage ist halt, was ist eure langfristige Brandpositionierung? Weil zum Beispiel, wenn ihr halt auf ein more High-Fashion-Niveau gehen wollen würdet, könnte ich mir halt auch jemanden vorstellen wie Caro Dauer. Die ist halt so, die hat ja jetzt ihre so 3 Millionen Follower, ist halt auch medienrelevant, also PR und so super relevant, ist regelmäßig in der InStyle und whatever. Und die ist halt auch, hat aber einen super coolen Style. Also die kann dieses High Fashion, aber die kann halt auch, trägt halt auch jeden Tag Sneaker. Mhm. Und da könnte ich mir als Snox auch ultra geil vorstellen, so als Kombi aus beiden.
Wir sind dran. Ich kann echt? Nicht so viel verraten, aber also in diesem Frauenbereich sind wir wirklich gerade, gucken wir, was geht.
Und Männer ist halt die Frage, wie alt sind eure Käufer so? Also hauptsächlich?
Hauptsächlich so 25 bis 34.
Richtige Millennials.
Schon, aber man muss auch sagen, dass ist super verteilt ist. Zum Beispiel, wir haben mehr Kunden von 36 bis 45 als 18 bis 25. Okay. So, also bei uns ist nicht so ein Peak, wenn man sich irgendwie diese Gauss-Verteilung oder so anschaut, dass es sehr stark in einer Kernzielgruppe ist, sondern wir sind sehr austariert.
Voll gut. Aber dann würde ich mir halt überlegen, okay, wollen wir ein Brandface, was die unsere jetzige Zielgruppe anspricht, oder wollen wir auf die Zukunft einzahlen und wollen wir jemand Jüngeres? Und dann könnte das zum Beispiel auch jemand sein, wie so der größte TikToker in Deutschland oder so. Also jemand, der quasi eine jüngere Zielgruppe anspricht, aber das zahlt sich dann halt die nächsten Jahre aus. Vielleicht nicht jetzt gerade, aber über die nächsten Jahre. Das wäre vielleicht halt auch eine Idee.
Okay.
Genau. Also, ich muss mir noch mal Gedanken machen, wer das perfekte Brandface für mich wäre.
Du musst mir das schreiben. Also, ich bin da 100% bei dir, dass das voll bei uns fehlt und so ein bisschen auch so eine Leitfigur, die das dann noch mal mehr prägt, irgendwie so Werte nach außen trägt. Ich glaube schon, dass ein riesengroßer Vorteil ist. Unser Problem ist auf jeden Fall, dass wir da sehr performance-driven sind und uns das dann schwerfällt, jetzt zu sagen, okay, wir investieren, sagen wir mal, 100.000 Euro, einfach, dass die Person da ist, dass wir mit dem Namen und so sprechen können. Was ich jetzt persönlich sagen würde, wäre so mein Grail, glaube ich, der brutal geil zu uns passen würde, wäre ein Thomas Müller, muss ich sagen.
Echt krass, vor allem, weil der ist ja auch auf LinkedIn jetzt so, ne?
Ich glaube, das wird brutal funktionieren, weil so unsere Werte sind ja sehr persönlich, nahbar, ich sag mal sympathisch und sowas. Und ich glaube, so ein Thomas Müller, der wird uns, weil ich in dem Podcast und so, ich sag ja auch Scheiße und bin einfach so wie vor, ja genau. Und so jemand ist Thomas Müller. Wenn wir jetzt so, wie du es gesagt hast, High Fashion und so, der auch in den Medien dann so ein Vollprofi ist, weiß ich nicht, ob das dann so zu dem Snox passt. Natürlich wird die Person uns krass weiterentwickeln, aber ich glaube, so wir als Gründer, Felix und ich, wir wollen gar nicht jetzt im Anzug rumlaufen oder, sage ich mal, sehr seriös wirken, immer so. Und deswegen so ein Thomas Müller könnte ich mir brutal vorstellen.
Aber das meinte ich auch vorhin, also ein Sportler, am besten jemand so, vielleicht auch Ex-Sportler oder jemand, der jetzt nicht mehr aktiver Fußballer oder so ist, sondern und der aber auch Social Media gerne und viel macht, also auf verschiedenen Plattformen aktiv ist. Deswegen haben wir uns zum Beispiel auch für Ann-Kathrin entschieden, die macht YouTube zum Beispiel auch. Das machen sehr wenige, so sag ich mal, Frauen oder Celebrities machen dann auch noch YouTube. Die machen dann ihren Instagram-Account und das war's. Das heißt, da würde ich mir jemanden aussuchen, der Sportler-Vergangenheit hat oder immer noch Sportler ist, da einfach eine nationale wirklich Relevanz hat und Social Media gerne und viel auch macht. Und das wäre dann so das perfekte Brandface. Und da müsste man sich halt mal anschauen, wen gibt es in der Fußballbranche, was gibt es noch für Sportarten, die zu euch passen würden? Und dann go.
Okay, wir sprechen dann auch mal. Aber ey, bin ich, wie gesagt, ich habe ja eben schon gesagt, ich bin da ganz bei dir und ich glaube auch, dass so ein Fußballer, so ein Nationalspieler oder so, der dann, meine Mama kennt Thomas Müller, finde den sympathisch, aber irgendwie ist der Thomas Müller auch für den TikToker, für unsere TikTok-Leute kennen auch Thomas Müller und auch für Frauen und Männer. Thomas Müller ist jetzt nicht nur so ein cooler Typ für alle Männer, natürlich mehr als jetzt für Frauen, aber Frauen finden den irgendwie auch ganz sympathisch oder so.
Man kennt ihn halt und er ist nett. Man assoziiert auch nichts Schlechtes mit ihm. Das ist so wichtig, bei einem Brandface wirklich durchzuchecken. Was ist die letzten 10 Jahre passiert? Gab es da auch irgendwelche Sachen, die so No-Gos waren?
Oder hattest du das mal, dass du für jemanden so ein Brandface oder einen großen Influencer und dann war es so eine Fuck-up-Situation? Also, dass er irgendwie irgendwas Schlimmes gemacht hat und dann musste man sich von dem Influencer distanzieren oder so?
Nö, in der Größenordnung nicht, aber klar, sowas passiert immer wieder. Also, wir haben auch letztes Jahr wieder mit Influencern gearbeitet im Beauty-Bereich und dann schickst du extra die Produkte vorher zu, damit die testen, weil wir nur mit Leuten arbeiten wollen, die auch wirklich hinter dem Produkt stehen und dann machen die das nicht und dann geht die Story online. Und du denkst dir einfach nur so, what the fuck? Also bei Leuten, die 500.000 Follower haben, und du denkst dir einfach so, hä, du bist Profi, das ist dein Job. Setz dich mit dem Produkt auseinander, das ist ein Produkt, was man zeigen muss, wo man die Anwendung zeigen muss. Und wenn das nicht passt und wir haben der Person total vertraut, die Person hat gesagt, wir machen keine Stories vorher zur Freigabe, sondern wenn Stories online gehen, dann ohne Freigabe. Und das kannst du auch bei so Profis wie bei einer Anna Johnson, Kamuschka und so, kannst du das machen, weil Die wissen genau, was die machen müssen und wie die ein Produkt in Szene setzen müssen. Und da habe ich zum Beispiel auch gelernt, okay, Leute, die 500.000 Follower haben und so, auch die sind manchmal leider keine Profis und Kontrolle ist besser. Also sowas kommt wirklich vor, dass du dir einfach nur denkst, wow, und wir haben am Ende auch nichts dafür bezahlt, weil ich gesagt habe, das machen wir nicht. Und wir dann beidseitig gesagt haben, das hat nicht gepasst und das ging einfach nicht. Und wir haben das dann quasi geklärt, dass das einfach die Kooperation nicht mehr stattfindet und dass wir auch nichts dafür bezahlen. Ich bin da auch, sage ich mal, schon sehr knallhart, was das Verhandeln angeht, weil aktuell sind die Marktpreise sehr hoch bei Influencern, total, was ich auch verstehe zu einem gewissen Grad. Du musst deine Reichweite beschützen und die hat einen riesigen Wert. Trotzdem teilweise finde ich es zu viel einfach, nicht gerechtfertigt oder nicht realistisch bei vielen Influencern auch, dass das wieder reinkommt in irgendeiner Form und dementsprechend verhandle ich auch schon immer sehr hart und versuche auch nach unten zu verhandeln, ja.
Ey, das muss man auch bei uns sagen. Also im Schnitt gehen die Preise bestimmt um 20%, 30%, 40% nach unten. Ja. Das ist wirklich so. Also es gibt vor allem bei den Großen nie, dass wir so das erste Angebot annehmen. Ja. Also das ist schon manchmal wie auf so einem türkischen Basar. Da geht es schon so hin und her.
Das ist auch wichtig.
Und dann schreibt man 2 Wochen nicht und dann sagt man, okay, wollen wir es jetzt doch machen und ah. Ja. Hast du da Tipps irgendwie für alle Leute, die zuhören? Wie verhandelt man geil mit Influencern?
Ja, also erster Tipp ist, niemals den Preis direkt annehmen. Also halt viele machen das. Die sagen einfach, okay, das kostet das jetzt, wir buchen das. Weil die gar nicht wissen, dass man das auch verhandeln kann. Dann ist natürlich immer ein Riesenunterschied, verhandle ich mit dem Influencer oder verhandle ich mit dem Management. Management sind natürlich viel mehr daran interessiert, es noch höher zu halten, weil die ja auch noch ihren Teil davon kriegen. Das heißt,
weißt du, wie viel so eine Influencer-Marketing-Agentur bekommt?
Ja, durchschnittlich 20%. Also es gibt auch Management, zum Beispiel bei WeCreate von Adil ist das so, die nehmen sogar 25-35%. Ich glaube, es gibt auch welche, die nehmen nur 10-15%, aber Durchschnitt ist wirklich 20%. On top oder schon reingerechnet. Das muss man dann auch immer wissen. Ich würde generell immer schauen, Paketpreise. Also schau, dass du nicht ein Posting buchst, sondern direkt mehrere über die nächsten Wochen oder Monate verteilt. Dann kannst du immer einsparen, weil das völlig normal ist, dass man Paketpreise macht. Und dann trotzdem immer noch versuchen, wie du gerade schon gesagt hast, mal so 30% nach unten zumindest. Und ganz wichtig ist, auch sich über TKPs bewusst zu sein. Also beispielsweise 1000 Kontaktpreis bei einer Story, zu wissen, dass das ungefähr, das können 20 Euro sein, es können bei manche verlangen 60 Euro wie eine Karokawa. Ich weiß gar nicht, darf man das sagen?
Ja, also man muss sagen, umso größer, schon eher umso teurer und vor allem umso besser dieser Trust ist. Und wenn die schon das lange machen, das beobachte ich, wenn so eine Karokawa, ich kenne die jetzt nicht im Detail, aber wenn die schon sehr lange am Markt ist, schon sehr intensiv das ganze Game gemacht hat, dann sind die schon teurer, aber die funktionieren auch besser, weil du gesagt hast, die sind Profi, die wissen genau, wie man eine Geschichte erzählt. Dann gibt es irgendwie, ich sag's jetzt mal, junge Leute, die vor allem gerade durch TikTok groß geworden sind, die haben eine geisteskranke Reichweite, auch ein krasses Engagement. Ja. Aber die können nicht so gute Geschichten in den Storys dann erzählt und dann sind die viel günstiger.
Voll.
Leute, kurze Werbeunterbrechung. Hi, ich bin Selma, eure HR-Managerin des Vertrauens und stelle euch ab jetzt jede Woche die Hot Jobs im Snox-Universum vor. Was mich dazu gebracht hat, bei Snox zu arbeiten? Das ehrliche Interesse daran, weiterentwickelt zu werden und das gegenseitige Pushen, was Großes zu erreichen. Falls ihr jetzt also auch keine Lust auf Obstkorb habt, sondern Bock habt, am Strand zu arbeiten, dann seid ihr hier richtig. Alle sagen's, wir haben's wirklich, und zwar das geilste Team der Welt. Glaubst du nicht? Dann bewirb dich jetzt. Schau am besten jetzt auf snox.com/jobs vorbei. Ich freue mich.
Das Ding ist halt auch, dass eine Caro, die kann sich ja nicht jeder leisten. Und dadurch hast du halt auch eine ganz andere, also die anderen Werbepartner sind auch viel attraktiver oder du hast einfach ein ganz anderes Standing schon, sage ich mal. Ja, aber wichtig ist, TKPs zu kennen, also nicht zu viel.
Kannst du dann auch mehr sagen zu TKPs? Ja. Also zwischen was? 20 und 60 Euro für Insta-Stories, TKP?
Ja, also ich würde immer schauen, dass man nicht mehr als 30 bezahlt. Bei vielen Leuten, wenn du jetzt wirklich mit den großen Leuten arbeiten willst, dann geht das halt nicht, weil du musst dich natürlich dann auch daran orientieren, was die halt haben wollen. Aber ich würde grundsätzlich nicht mehr als 20 bis 30 Euro bezahlen bei einer Story, also TKP. Und immer überhaupt auch solche Sachen abfragen. Viele Leute fragen nicht mal die Insights ab. Das heißt, die buchen eine Story-Kooperation, aber fragen nicht die Story-Views, die aktuellen aus den letzten 2 Wochen, nicht von vor einem halben Jahr an. Weil das kann super variieren. Und das heißt, Zahlen kennen, Insights wirklich abfragen und dann ausrechnen, okay, was sollten wir ungefähr maximal bezahlen. TKP bei einem Instagram-Posting beispielsweise 10 bis 20 Euro, Instagram Story 20 bis 30 Euro, YouTube-Videos sind meistens über 50 Euro TKP.
Was würdest du empfehlen an Brands? Gerade die drei Formate sind, glaube ich, gerade so die gängigsten, also Feedpost, Story und eventuell dann YouTube, wenn die Person YouTube macht. Was würdest du empfehlen? Was ist der Go-To für dich, wenn du ein Format nehmen müsstest?
Instagram Story.
Safe, aktuell. Oder?
Ja, immer. Aktuell.
Warum?
Schon. Weil Instagram Story ist Video, es ist nahbar, es wird am meisten konsumiert. Die Person spricht direkt eye to eye in der Regel und das funktioniert einfach. Aktuell wird das am meisten angenommen als Format. Das ist einfach so aktuell. Das war vor 2 Jahren vielleicht noch anders. Da hat noch ein Instagram-Posting gut funktioniert. Oder YouTube-Videos können ja auch super als Kooperation funktionieren, aber viel auch immer schwierig, wenn es einfach integriert wird, verkauft es dann wirklich ab. Bei Instagram Stories hast du einfach dieses, auch direkt mit diesem Swipe-Up-Link, das ist so wichtig, das hast du halt bei allen anderen Formaten nicht, dieses, ja, ich gucke mir das jetzt an und wenn mir es gefällt, wische ich mal kurz hoch.
Das ist so mächtig.
Ja, das ist echt krass, wenn man überlegt, dass es vor 5 Jahren nicht gab.
Mhm. Also genau das Gleiche merken wir auch. Ja, Feed-Post buchen wir nie. Also wir haben, glaube ich, noch nie einen Feed-Post gebucht, weil die auch da muss
das
ich
ist halt Brand Awareness.
Ja, und da, klar, man hat Reichweiten, aber man guckt sich vor allem in unserem Bereich jetzt nicht. Zum Beispiel, wenn eine Caro, die hatte jetzt auf ein paar Bildern, dankenswerterweise hatte sie unsere Socken an, aber siehst dann Gesamtoutfit und dann siehst du die Socken. Da musst du ja so ranzoomen, dass es auch Snox sind. Also das ist ja was
bei
ganz...
Bei euch schwierig.
Also bei uns sau schwer.
Wenn ihr eine Unterwäschenkampagne machen würdet, würde ich sagen, auf jeden Fall auch Feedposts.
Ja, weil, also, sagen wir mal ehrlich, mit schönen Männern, schönen Frauen, die dann halbnackig sind, eben. Das funktioniert gut. Ja. Muss man aber auch sagen, dass wir extreme Schwierigkeiten haben, da Influencer zu finden.
Echt?
Ja, schon. Also, die dann sagen, okay, ich bin bereit, irgendwie als Dame eine Unterhose anzuziehen und die in den Fokus und Männer Boxershorts. Und man muss auch dazu sagen, wir haben aktuell noch keine BHs. Und dann ist es natürlich schwer, dass die Frau halbnackt ist, nennen wir es mal so. Aber die Unterhose im Fokus. Ist weil
aber doch voll easy, weil... Also so
okay, jetzt lerne ich auch.
So ein Instagram-Look ist ja auch so ein bisschen so T-Shirt, gerade nach dem Aufstehen, Unterhose. Und da gibt es ja genug Mädels, auch jetzt nicht irgendwie anzüglich, sondern ich meine wirklich Mädels, die auch eine Mädels-Community haben und nicht jetzt irgendwie 80% der Follower sind Männer. Gibt es ja auch viel bei Frauen, die sich auch freizügig zeigen.
Vielleicht kannst du mir da im Nachgang ein paar Mädels nennen.
Schick dir welche. Ich glaube, das kriegt man hin. Also das müsste man einfach mal testen, dass man mal da 3 bis 5 Leute sucht und dann guckt, wie kommt das an. Aber ich glaube, das ist easy. Das kriegt man hin. Also da gibt es schon genug Leute, die sich in Unterwäsche zeigen ja auf Instagram. Man muss halt die finden, finde ich, wo es nicht zu sexy ist, sondern wo es eher dieses Lifestyle-Thema ist. Also zum Beispiel Models, die halt trotzdem eine Female-Community haben und das einfach dann passt auch zu eurer Zielgruppe. und die aber kein Problem haben, halt auch einfach mal einen Shot morgens zu filmen in ihrer Story und auch ein Feedposting dazu zu machen, wo sie halt in Unterhose und T-Shirt sind, gerade nach dem Aufstehen, hey, meine neue Unterhose von Snox, mega.
Ich merke schon, du bist eine passende Influencerin für uns, so wie du das sagst.
Ja, also ich habe ja Hunkemöller früher gemacht. Also, Hunkemöller ist ja eines der größten Unterwäscheunternehmen in Europa, aber das würde ich jetzt nicht mehr machen.
Okay, also, was ich dazu sagen muss, bei uns YouTube kann ich so viel sagen, du hast ja auch die Kooperation mit Justin angesprochen.
Ja.
Und ich, sowas habe ich nicht erlebt.
Ja, das ist krass.
Geistesgestört. Der hat eine YouTube-Community, das ist Wahnsinn. Und ich hätte niemals gedacht, dieses Video hatte 300.000 Views. Und wir haben über dieses Video, ich glaube, in den ersten 4 Stunden haben wir über 50.000 Leute gehabt, die ihre E-Mail angetragen haben. Also die das Video sehen, dann Link in die Bio draufklicken. Also das fand ich so krass, die Conversion Rate. Also was ich da so für mich oder für uns als Team gelernt habe, wenn wir mit YouTubern zusammenarbeiten, dann, wenn die schon sehr lange YouTube machen und dadurch ein krasses Engagement haben und eher nicht mit Leuten da zusammenarbeiten, die auf Instagram sehr groß geworden sind und die dann quasi versuchen, YouTube hochzumachen, weil dann haben die ihre Community, ist dann eher so die Hardcore-Fans auf Instagram so. Aber wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, wie ein Justin oder andere, die seit gefühlt 10 Jahren YouTube machen, dann ist die Power von so einem Video ist Wahnsinn.
Ja, also das hat mich auch überrascht. Aber dazu muss man auch sagen, ihr habt das halt smart gemacht, weil das ist ein riesiger Fehler im Influencer-Marketing. Auch immer wieder ist dieses, es besteht kein guter Fit, auch nochmal vorhin zum Thema Verhandeln. Ich muss schauen, dass ich Influencer finde, die wirklich zur Marke passen und die das Produkt wirklich mögen. Also das macht sonst einfach keinen Sinn. Die müssen das auch gerne privat tragen. Wir haben mit Ann-Kathrin jetzt die Taschen, sie findet die wirklich toll. Sie ist jetzt nach Dubai geflogen mit ihrem Kind und sie postet dann auch Bilder, nicht im Rahmen der Kooperation, wo sie statt ihrer Hermes-Tasche dann unsere Tasche trägt. Und das ist das Ziel. Und wenn du das hast, dann hast du auch einen viel besseren Verhandlungsspielraum, wenn der Influencer auch wirklich die Produkte gut findet oder die Marke gut findet. Das heißt, da muss einfach ein guter Fit sein. Und bei euch mit Justin war es natürlich auch so, ihr habt es halt unfassbar attraktiv gemacht. Also selbst ich träume nachts, ich bin ja auch ein riesiger Jordan-Fan von den Dior-Sneakers. Und deswegen, da ist halt die Zielgruppe 2000% richtig. Er passt perfekt, der Schuh passt perfekt, der Anreiz passt perfekt. Und da meine fucking E-Mail-Adresse abzugeben, ist halt...
Hast du sie auch eingetragen?
Ja. Ja, scheiße, ich war dann voll lange in eurem Newsletter, aber ich bin ja eh cool. Ja. Irgendwann habe ich mich dann rausgenommen, weil ich habe...
Klar, verstehe ich. Aber geil. Also das Ding hat wirklich sehr gut funktioniert. Sonst haben wir bisher noch keine YouTube-Kooperation profitabel sonst geschafft. Also so, dass man sagt, ey, das sind meine Socken, klick hier unten, Rabattcode, wie auch immer. Das machen wir nur Story. Das hat noch nie funktioniert bei uns in einem YouTube-Video.
Wer mir jetzt die ganze Zeit noch im Kopf rumschwirrt, du hast ja auch mit Tim Gabel einen Podcast gemacht, ist halt noch InScope. Also ja. Nico, könnte ich mir auch super mit Snox vorstellen.
Voll, könnte ich mir auch vorstellen. So im Männerbereich sind das ja dann, sage ich mal, die mit richtig viel Reichweiten so. Ich habe ja im Frauenbereich sind ja viel so, die über Mode, Fashion und so berichten, die haben Millionen. Und im Männerbereich habe ich mehr das Gefühl, die richtig Großen sind dann so Gamer und Fitness. Ja, Gamer und Fitness. Da gibt es keinen, außer vielleicht so Magic Fox, der quasi so über Bekleidung und Fashion kommt. Aber ich glaube nicht, dass die so gut für uns funktionieren würden. Weil wir sind auch nicht, unsere Zielgruppe ist jetzt nicht so, wenn du obsessed mit so Magic Fox bist, mit Kleidung, Fashion und so, dann trägst du nicht Snox, dann trägst du deine Calvin Kleins oder irgendwie, ja, muss man ja auch ehrlich sagen.
Ich glaube, ich würde bei euch echt einen Sportler, haben wir schon besprochen, oder einen Unternehmer. Also jemand, der wirklich national bekannt ist auch.
Aber da gibt es doch nur Frank Thelen. Oder findest du noch jemand anderen? Und Frank Thelen hat ja in der reinen Startup-Szene hat er schon so ein bisschen einen verkannten Ruf. So.
Ja, ich weiß.
Also ich sag mal, man kann über ihn streiten. Mhm. Auch wenn er viel Gutes für die Szene gemacht hat.
Es gibt niemanden mit viel Reichweite. Ja, das stimmt schon.
So, da muss man ja positiv, wir beide sagen, wir gehören ja dann eher im E-Commerce, LinkedIn-Bereich schon zu den Bekannten.
Ja.
Letzte Woche war ich auch bei Celine. So, das sind dann die großen Gesichter. Aber so ein Mann, der dann 100, 200.000 hat, so dass er auch wirklich was bewegen kann, gibt's eigentlich nicht. Außer so ein Paradox-Konzern.
Ja. Jemand, der jünger ist, das ist halt so, ja. Also, Frank Thelen passt schon, finde ich, nicht vom Alter und vom Ganzen, wie er sich kleidet und so zu Snox, passt einfach nicht.
Was war die krasseste Kooperation, die du gemacht hast, betreut hast, wo du so, wie wir bei Justin, da haben wir insgesamt über 150.000 E-Mail-Adressen eingesammelt. Das war für uns so mindblowing. So, ich habe den ganzen Tag aktualisiert, was geht da ab? Was war so deine, was geht da ab, Kooperation?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich mache tatsächlich eher Brand-Awareness-Kooperation. Also sowas
wie messt ihr das dann auf Impression-Basis, Google-Searches oder wie?
Ja, also wir gucken uns einfach generell an, wie ist die Reichweite, was sind die Ziele, die wir haben mit dieser Kooperation. Wir planen jetzt zum Beispiel mit Ann-Kathrin eine eigene Kollektion. Klar, da wird es dann richtig wichtig auch, wie ist der Abverkauf und so weiter und so fort. Das ist aber noch sehr. Also das wird, ich denke jetzt nicht, also ich hoffe mal, dass das jetzt hier in der Zielgruppe okay ist, dass ich das schon kommuniziere, das ist ja nicht unsere Kernzielgruppe. Aber nein, aber was war die krasseste Kooperation? Ich habe echt, wie gesagt, ich habe durch diesen Event-Background viel mehr so Sachen gemacht wie, das war halt krass für uns, dass zum Beispiel beim World Club Dome hatten wir halt Leute, also wirklich so viele Influencer vor Ort, von Dagi B bis Mrs. Bella, die man in Deutschland kennt, die wirklich Größen sind, sowas. Und was war so richtig umsatzstark? Wie gesagt, ich mache
vielleicht auch, ja, was du von der Brand Awareness, wo du gemerkt hast, ey, wenn die Dagi B dahin kommt, dann, ey, das zieht jeder, will ein Foto oder so. Was war so das, wo du gemerkt hast, ey, die ist einfach ein Superstar?
Also was wir krass gemerkt haben, war zum Beispiel, als Dagi in ihrem Adventskalender World Club Dome Tickets verlost hat, weil die macht jedes Jahr so einen kranken Adventskalender, wo wir auch letztes Jahr als Bonaventura verlost haben beispielsweise. Und da bekommst du halt auch irgendwie 100.000 Kommentare und Leute, die da mitmachen.
So krank.
Das ist so krank. Also das ist wirklich krass. Das kann ich auch empfehlen. Also wenn ihr mal nicht wisst, was ihr an Weihnachten machen sollt mit eurer Marke, dann geht in Dagi B's Adventskalender.
Das ist also geil. Tim, hast du es aufgeschrieben? Sehr gut.
Aber auch generell, also sie könnte ich mir auch voll gut für euch vorstellen. Ja, Dagi B.
Dagi B,
sie,
okay,
ist YouTuberin.
Was kostet so eine Dagi B? Ein Insta-Post? Über 20.000?
Ja.
Insta-Story? Also das Teuerste, was wir gerade auf dem Tisch haben von der Kooperation, ich kann die Person nicht nennen, sind 18.500, dass die Leute
für
das...
Für Stories?
Ja, für 3 Story-Slides. 18.500.
Das klingt nach Liz Keber, Erna Johnson.
Ich kann leider nichts dazu sagen.
Nein.
Aber wenn man sich mal vorstellt, ich sage das immer zu meiner Freundin, weil die guckt von sämtlichen die Stories und guckt sich dann an und dann sagen die dann so, oh ja, ich habe mir jetzt, ich habe gespart. Ey, ich meine, das ist null böse, gell? Also wenn das irgendjemand davon sieht, ich gönne allen von Herzen, aber ich glaube, die Person, also die Zielgruppe, die das schaut, die denken so, oh, toll, Mann, die hat jetzt ein Jahr auf irgendwie ihre Louis Vuitton-Tasche gespart.
Ja.
Wenn die wüssten, dass die 3 Story-Slides 18.500 Euro bekommt.
Ja, ist
abnormal. Ey, die bringt uns das wieder ein. Deswegen, ich gönne dir das von Herzen. Die hat da jahrelang Arbeit reingesteckt, das aufzubauen. Also das ist viel mehr Arbeit auch, als man sich vorstellt. Aber den Ball nochmal zu dir. Was war das Krasseste, was
teuerste
du so...
Ja. Naja, also das teuerste Angebot, was ich, glaube ich, jemals vorliegen hatte, war das erste Angebot, was wir bekommen haben von Ann-Kathrin X Bonaventura. Das war halt richtig hoch. Das haben wir natürlich auch noch verhandelt.
Für die 2 Jahre dann?
Ja. Also für ein Jahr war das dann am Anfang noch. Wir haben dann gesagt, wir wollen auf 2 Jahre gehen.
Und dann, das waren auch schon deutlich über 6-stellig.
Ja. Also es war nicht 7-stellig, aber...
Ey, das ist so krank, oder?
So, und dann...
verdient die mehr als ihr Mann schon fast?
Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was Mario noch verdient.
Boah, ich würde sagen so 2-3 Mio im Jahr, hätte ich jetzt gesagt. Und ich glaube, dass sie da schon gut hinkommt. Mit allen Kooperationen zusammen?
Ja. Also die Frage ist ja immer, wenn du sowas machst und so ein Standing hast, hast du ja nicht so viele Brands, die das bezahlen und du willst ja auch nicht so viele Brands.
Nee, das ist ja unglaubwürdig.
Das heißt, aber wenn wir jetzt nochmal zum Beispiel weg von Ann-Kathrin zum Beispiel zu einer Dagi kommen, ich glaube, Dagi ist halt ja auch, also sie ist wirklich Unternehmerin, sie hat ein Musiklabel, die hat Boutique, die hat ihr eigenes Fashion-Label, also 1000 verschiedene Standbeine und die machen ja wirklich auch auf jeden Fall Millionen Umsätze und haben natürlich auch hohe Kosten, das darf man ja auch nicht vergessen. Die jungen Leute denken dann immer, boah, die verdienen Millionen, aber die haben ja auch solche Kosten seit Unternehmertum. Aber Dagi zum Beispiel, also klar, die für so eine Jahreskooperation, die hat halt, muss man auch nochmal bedenken, über 6 Millionen Instagram-Follower und auf YouTube auch 2-3 Millionen, glaube ich. Die macht halt auch nur noch, worauf die Bock hat. Sagt die auch zu jedem und sagt die auch in ihrer Story, die macht gar nichts mehr, worauf die keinen Bock hat. Die macht nur Sachen, wo es richtig Sinn macht oder sowas wie mit dem Adventskalender, dann jeden Tag was verlosen, findet die halt geil. Aber so Slots verkaufen die halt natürlich auch zu einem guten fünfstelligen Betrag. Also du kommst nicht in den Adventskalender, weil du was Cooles verlost oder 1.000 Euro bezahlst.
Voll. Jetzt nochmal, gegen Ende nochmal. Viele so Amazon-Seller und kleinere Shopify-Startups etc. hören auch diesen Podcast. Was kannst du dem mit auf den Weg gehen? Würdest du jetzt an deren Stelle, was wir anfangs hatten, so voll auf Brandfaces zu gehen, aber ein Brandface geht dann bei denen um 50, 100.000 oder sollen die gucken, dass sie irgendwie ihre Mikroinfluencer um die 10, 20.000 so mit Rabattcode abverkauf, weil ey, das Budget ist bei denen begrenzt. Würdest du überhaupt Influencer-Marketing denen empfehlen? Ja, was wäre das Go-To?
Das sind gute Fragen, weil die kriege ich ja auch andauernd gestellt oder auf mich kommen ja viele Startups oder Marken, die gerade im Aufbau sind, zu. Und da ist auch immer die Frage, ich lieb's, ich hasse es.
Ja, was jetzt?
Ich hasse es. Okay. Ich lieb's war ironisch, nur nochmal zur Klarstellung. Ja, wie viel Budget brauchen wir denn für Influencer-Marketing? Dann frage ich immer, welches Ziel wollt ihr denn erreichen und über welchen Zeitraum? Wenn du zu mir sagst, in einem Jahr soll unsere Marke in Deutschland etabliert sein, so wie Bonaventura, dann sage ich, okay, dann brauchst du halt das und das Budget, also sechsstellig. Wenn du halt zu mir sagst, ja, wir wollen Influencer-Marketing testen, ob das überhaupt ein relevanter Kanal ist oder wir wollen überhaupt mal ein bisschen schauen, wie kommt unser Produkt an, ja, dann kannst du auch mit 10.000 Euro mal was Nettes machen. Was würde ich jetzt empfehlen? Ich würde immer empfehlen, bei einem Startup, wenn es um Online-Shop, E-Commerce geht, hast du ja gesagt, erstmal mit Performance-Marketing zu testen, wie kommt mein Produkt an. Das kann man ja schon machen, bevor überhaupt das Unternehmen steht. Zu schauen, interessiert es Leute, wenn ich Ads darauf schalte? Und dann ist dann natürlich wieder die Frage, wie gut kannst du Ads schalten?
Aber erstmal Performance-Marketing, bevor du Influencer machst.
Würde ich grundsätzlich empfehlen, vor allem, wenn du kein Budget hast. Wenn du natürlich jetzt einen Investor hast oder wirklich Marketing-Budget hast, würde ich immer sagen, Influencer-Marketing bei einem B2C-Produkt macht Sinn. Es gibt wenige Sachen, wo ich sage, das macht gar keinen Sinn.
Hast du ein Beispiel? Eklige Fragen immer, ja. Gell? Oh, diese Beispiele.
Ach, ich habe manchmal so geile Kundenanfragen. Ich hatte so eine Kundenanfrage von einem Unternehmen, die machen Anzüge extra für Orchesterleute, wie heißt das? Orchestranten?
Keine Ahnung. Ja, also okay.
Leute, die im Orchester spielen oder Musik machen. So, und dann wollten die aber auch ihre Anzüge an normale Leute, die nicht Musik machen. Also
wild.
Ja, ganz wild. Und dann haben die gefragt, ob die das denn über Influencer machen können. Und dann habe ich gesagt, ja, da findet man bestimmt auch nischige Influencer oder Influencer, zu denen auch, also Mode-Influencer oder halt nischige Influencer. Ja, aber das sind halt so Sachen, da würde ich halt sagen, okay, mach lieber erstmal Performance-Marketing, weil okay. Das muss nicht jeder Influencer-Marketing machen.
Ja.
Es kann auch in einem Jahr Sinn machen, dass du Influencer-Marketing machst. Bei euch war es ja auch ein Prozess zu sagen, wir machen halt erstmal Umsatz und dann bilden wir die
Marke. Ja, aber schon, weil ich auch scheiße war da drin. Das muss man schon sagen. Ich glaube, hätten wir früher jemanden im Team gehabt, der das gut kann, so, dann hätten wir hätten das schon viel früher machen müssen.
Jetzt nochmal zu deiner Frage. In den letzten Jahren ist so ein Trend entstanden, so in den letzten 2 Jahren, dass man immer gesagt, Mikroinfluencer.
Funktioniert bei uns auch nicht.
Nee, ich halte davon noch nichts, weil Mikroinfluencer gibt's nur, also Nischen, du kannst Experten nehmen, die in Nischen sind und dann muss das Produkt perfekt passen. Du brauchst einen Experten in der Nische, der sich mit Computern beschäftigt, nicht Snocksocken anziehen. So, hä? Und dann gibt es so Leute, die haben halt einfach irgendwie irgendwann mal 20.000 Follower aufgebaut. Das heißt aber nicht, dass die gut abverkaufen. Das heißt, bei nischigen oder Mikroinfluencern wichtig, perfekter Brandfit. Also zum Beispiel im Fitnessbereich kann das schon Sinn machen, im Gesundheitsbereich, im Ernährungsbereich. Da gibt es viele Leute, die haben 10.000 bis 100.000 Followern und die haben super krassen Trust, weil die werden wirklich als Experte wahrgenommen, wie eine Personal Brand. Ich meine, wir haben ja zum Beispiel auch einen super hohen Trust auf LinkedIn für verschiedene Sachen. Aber das würde ich wirklich nur bei sowas empfehlen. Und sonst würde ich immer empfehlen, wenn es eine Marke ist, wo das Ziel ist, wirklich in einem Markt sich zu etablieren, also viele Kunden aufzubauen, wie bei euch, das ist ja schon auf Masse, dann würde ich immer empfehlen, eher Brandfaces, also Leute, die schon eine gewisse Reichweite haben, einen gewissen Trust-Faktor genießen. Und da muss ich mich natürlich hocharbeiten. Ist klar, dass oft kann ich mir nicht am Anfang an Katrin Götze leisten, sondern dann muss ich mit jemandem erstmal arbeiten, der 50.000 bis 500.000 Follower hat, aber halt wirklich auf die Brand einzahlt. Also da muss auch ein super Brandfit sein und da muss einfach Potenzial sein, nach oben zu wachsen. Ja.
Safe. Wie geht deine Reise in den nächsten ein, zwei Jahren weiter? Du hast gesagt, ey, Festivals und so, der Event-Charakter fehlt dir so krass.
Ja.
Wo glaubst du, geht da für dich die Reise hin?
Also ich habe tatsächlich jetzt erst in den letzten Monaten angefangen, mir ein Team aufzubauen. Letztes Jahr war immer so meine Devise, ich bin unabhängige Beraterin, das läuft gut, ich kann mich echt nicht beschweren. Bin jetzt an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, mir macht es auch Spaß, Leuten Arbeit zu geben oder zu involvieren so. Und auch mehr Kunden zu betreuen. Klar, du kommst ja voll schnell an dein Limit, wenn du alleine bist, logischerweise. Und ja, ich habe immer mehr wirklich coole Kundenanfragen bekommen, wo ich gesagt habe, ich will das machen, aber kann ich ja nicht alleine. Deswegen habe ich jetzt, ich habe jetzt 4 Mädels im Team aktuell.
Geil, richtige Rasselband.
Ja, ja. Das ist echt cool. Und da ist jetzt so ein bisschen das Ziel, einfach natürlich so, ja, vielleicht 10 Kunden habe ich eigentlich immer aktiv, aber wirklich mit denen man eine feste Zusammenarbeit hat oder wo klar ist, was machen wir genau für die man das Influencer-Marketing betreut, 10 bis 20 Kunden im Monat. Und mehr Events, auf jeden Fall. Also du hast es ja gerade schon angesprochen, sobald es wieder geht. Ich würde gern Reisen machen, also Mastermind-Reisen für Influencer, wo man 5 bis 10 Influencer in ein Haus packt, nicht so Trash-TV-mäßig die filmt oder so. Ja, sowas gibt's ja voll viel, sondern dass du, also was ich am meisten liebe, ist wirklich Leute zusammenzubringen. Ich liebe das, Intros zu machen, dann entsteht was daraus, ohne irgendwie Intention für mich selbst, sondern ich liebe das, Leute zusammenzubringen und dann sehe ich, daraus passiert was und das, da sind Synergien entstanden. Und deswegen liebe ich halt auch so kleine Events zum Beispiel zu organisieren, Reisen oder so. Und das fehlt, finde ich, noch im Influencer-Marketing-Bereich. Da gibt es, oder im Influencer-Bereich generell so dieser Austausch mehr, dass du Leute zusammenbringst, zusammenschmeißt und dann entsteht da vielleicht mehr. Und das auch auf Business-Seite. Also ich kann mir auch vorstellen, ich meine, die LinkedIn-Blase, in der wir uns bewegen, ist ja auch mega interessant, da einfach mal zu sagen, hey, wer hat Bock? Wir mieten ein Haus auf Ibiza, lass mal ein Wochenende in echt sehen.
Ich bin dabei.
Ja, bist dabei? Nein, aber sowas fehlt mir halt voll. Also kleine Events, sowas mache ich auch für Kunden. Zum Beispiel im Juni lade ich wieder Influencer ein für eine Hyundai Driving Experience. Das ist dann auch immer so mit Hotelübernachtung, dann fahren die da rum, dann lädst du 10 Influencer ein, dann betreust du die. Sowas macht halt Spaß.
Nicht so wie sonst. Das macht ja mal Spaß. Geil.
Nein, aber klar.
Ich verstehe es voll. Ich bin auch so ein zwischenmenschlicher Mensch. Ja. Wenn den ganzen Tag nur vor dem Laptop, schrecklich.
Das macht keinen Spaß. Auch dieses E-Mail hin und her schreiben. So, weißt du, das ist sehr. Und deswegen so Events zu kreieren, ich glaube, das ist auch noch mehr meine Zukunft oder mein Weg, wirklich Events zu kreieren mit Influencer, für Kunden. Haben wir auch letztes Jahr ein ganz cooles Event gemacht in Leipzig. Da wollten wir so ein bisschen die Stadt Leipzig zeigen, haben 20 Influencer eingeladen nach Leipzig, hatten einen Hotelpartner, das Vienna Haus, hatten Leipzig Tourismus als Partner, hatten Porsche Leipzig als Partner. Super cooles Event. Die Influencer gehen da raus, die machen über das Wochenende so unfassbar viel Content, ohne dass du es von denen verlangst oder die dafür bezahlst. Einfach weil du ein geiles Event schaffst und das macht mir Spaß und in den Bereich will ich noch mehr gehen und ich denke, das wird die nächsten Jahre auch kein Problem sein, weil uns das jetzt allen voll fehlt.
Brutal.
Ja.
Geil, Sarah. Ey, mir hat es super, super viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Ey, wenn die Leute jetzt auch Bock auf dich bekommen haben und denken, sie wollen noch mehr von dir konsumieren, wo erreicht man dich am besten? Wo auch, wenn man mit dir zusammenarbeiten will, wo schreibt man dir? LinkedIn, der Klassiker oder wie bist du am besten erreichbar?
Am besten erreichbar wahrscheinlich direkt per E-Mail, kontakt@sarahemmerich.com, weil auf LinkedIn erreicht man mich auch, aber manchmal checke ich 1-2 Wochen nicht mein Postfach. Das sind jetzt gerade Prozesse, die ich aufbaue, aber LinkedIn ist halt schon echt überfüllt. deswegen am besten direkt per E-Mail, kontakt@sarahemmerich.com. Bei Instagram antworte ich auch jeden Tag. Also wenn man
wie heißt auf Instagram auch Sarah?
Sarah Emmerich, ja. Das heißt, wenn ihr eine Frage habt oder sowas, gerne einfach bei Instagram durchschießen. Und meinen Podcast könnt ihr natürlich auch hören. Da gibt es auch eine Folge mit Johannes. Die ist
wahrscheinlich
hat
auch viel Spaß gemacht.
Ja, genau. Das war's.
Super. Vielen, vielen Dank. Und danke, ich bin mir sicher, dass es bald nochmal einen zweiten Teil geben wird. Dann noch, ich habe noch so viele
Themen.
Wenn
wir ein Brandface gefunden haben.
Okay, daran machen wir uns jetzt. Also Leute, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis bald, Sarah.
Bis bald, Johannes. Danke dir.
Ciao, ciao.
Zum Schluss noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib uns doch einfach eine Bewertung. Da würden wir uns super freuen. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören.